Das, was Henning hier bereits als Skyline von New York identifiziert hat, ich muss dich enttäuschen, Henning, ist ein Familienbrett. Das ist ein in der Familientherapie, ich bin ja in meinem zweiten Beruf systemischer Familientherapeut, das ist in der Familientherapie ein diagnostisches Mittel, um sozusagen in einer schwierigen Familiensituation Nähe und Distanz zu erkennen, in einer Form, wie man die Figuren zueinander stellt. Man identifiziert je eine Figur mit einer Person und gleichzeitig zu wissen, in der Größe der Figur, wer hat am meisten zu sagen, wer hat am wenigsten zu sagen. Diese beiden Ebenen. Und da kommt eine ordentliche Dynamik rein, wenn man dann darüber spricht. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Ich habe euch nicht meine Familie aufgebaut, wäre auch interessant, sondern ich habe euch hier Jakobs Familie aufgebaut. Jakob steht hier noch, sozusagen erkennbar mit diesem bisschen verdrehten Kopf. In gleicher Höhe Josef und das andere sind seine 11 Brüder, die da um ihn herum stehen. Jeder hat ja so seine eigene Familiengeschichte. Ich habe eine, du hast eine, mit einer eigenen Dynamik. Ich habe jetzt den Boden aufgeräumt, den Nachlass meiner Mutter, die ja mit 99, jetzt schon ein bisschen vor 2 Jahren gestorben ist. Und was habe ich gefunden? Eine Geburtsanzeige von mir. Interessanterweise nur eine von mir, nicht von meinen Schwestern. Meine Schwestern haben mir immer gesagt, du bist der Kronprinz. So hat dich deine Mutter auch immer behandelt. Leider haben sie recht. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich habe das eine Weile genossen als Kind, vollkommen klar. Man hat ja auch gut davon. Aber es hat auch seine Folgen. Man kann sich das vorstellen. Ich musste nochmal so dran denken. Meine Mutter hat mir ganz viel, oder ich habe meiner Mutter ganz viel zu verdanken, vor allem, dass sie mir Jesus nahegebracht hat. Davon bin ich hier von Herzen dankbar. Nein, ich bin wirklich meiner Mutter dankbar. Auch selbst, wie sie gestorben ist, da kam Jesus durch. Aber wie das so bei uns ist, bei mir und bei dir und bei allen anderen auch, keiner von uns ist perfekt. Meine Kinder haben auch an mir gelitten. Deine Familie leidet auch irgendwo an dir. Sie hat auch gut von dir, vollkommen klar. Ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Eine ganz spannende Familiengeschichte. Und für einen Familientherapeuten, da geht das Herz auf. Ich lese aus 1. Mose 50 von 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, durch einen Dritten, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, ihr sollt... So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen dann selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben, das Leben aller zu erhalten, des ganzen großen Volkes. so fürchtet euch nun nicht. Ich will für eure Kinder sorgen. Und er tröstete sie und redete ihnen freundlich zu. Letzte Kapitel, letzter Abschnitt. Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Familiengeschichte in Kürze? Es hatte damit begonnen, dass Josef, ein ohne Frage charismatischer Junge, vom Vater den älteren Kindern vorgezogen wurde. So wie ich das auch erlebt habe. Und diese väterliche Liebe ist dem Jungen zu Kopf gestiegen. Und er, angeregt durch seltsame Träume, ich komme gleich nochmal drauf, kam mit dieser bevorzugten Situation nicht zurecht und prahlte vor seinen Brüdern. Er hatte zwei Träume unter anderem. Und die behielt er nicht für sich. Er teilte sie nicht nur einfach mit seinem Vater, nein, er erzählte sie allen seinen Brüdern. Schlingel, wer nicht Böses denkt dabei. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Und der zweite Traum, ich habe noch einen Traum gehabt. Hallo, hier bin ich. Josef mit dem bunten Rock. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Nun stellt euch mal vor, ihr seid diese 11 Brüder. Was das mit euch macht. Du arrogante Socke, werden sie gedacht haben, oder schlimmeres mehr. Jedenfalls gerieten irgendwann die Brüder so außer sich, dass sie ihn loswerden wollten. Sie warfen ihn in einen Brunnen und ließen ihn darin liegen, überließen ihm seinem Schicksal. Und den Vater, den täuschten sie dann mit der Nachricht, Josef sei durch wilde Tiere umgekommen. Tatsächlich aber überlebte Josef und wurde über Umwege Sklave in Ägypten. Dort brachte er es nach einigen abenteuerlichen Ereignissen aufgrund seiner Begabung und ganz offensichtlich unter der schützenden Hand Gottes zum obersten Verwalter, sozusagen zum Vizepräsident. Es gelang Josef durch geschicktes Wirtschaften eine Hungersnot in Ägypten abzuwenden und auch die umliegenden Länder mit Getreide zu versorgen. Und da hatten auch seine Brüder und sein Vater gut davon. Sie sehen sich dann nach vielen Jahren wieder. Man sieht sich ja immer mindestens zweimal im Leben, nicht wahr? Die Brüder, die ihn einst skrupellos ausgesetzt hatten, kommen als Bittsteller nach Ägypten zu dem nunmehr erfolgreichen, einflussreichen Bruder. Sie erkennen ihn zunächst nicht, aber er erkennt sie. Und nach einigem Hin und Her ergibt er sich zu erkennen. Und dann heißt es in Kapitel 45, und nun bekümmert euch nicht, das sagt Josef seinen Brüdern, nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid tun, dass ihr mich bis hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Land ist, und sind noch 5 Jahre, damit wieder geflügt und geerntet werden kann. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm herab zu mir und säume nicht. Also, da war schon Zuspruch der Vergebung da von Seiten Josefs. Und dann vergehen 17 Jahre. Der Vater stirbt und dann setzt unser Text ein, den wir zu Anfang gehört haben. Da kommt die alte Angst wieder hoch, von hinten, und packt die Brüder im Nacken. Jetzt ist der Vater das Bindeglied sozusagen weg. In der Systemik sagt man, wenn ein Glied des Systems sich bewegt, muss sich das ganze System bewegen. Was passiert denn jetzt, wo der Vater weg ist? Wir merken, da steht nichts mehr zwischen Josef und seinen Brüdern, auch kein Schutz mehr. Sie fallen um. Und was tun sie unbewusst? Sie erfüllen das Bild, was er geträumt hat. Loriot würde jetzt sagen, siehste, siehste, siehste. Aber so einfach ist das nicht mit dem siehste. Josef bräuchte nicht mehr rücksichtsvoll zu sein. Der Vater ist weg. Er könnte Rache üben, sie demütigen, zu Sklaven degradieren, um letztlich seine Träume selber zu erfüllen, so im Sinne einer self-fulfilling prophecy. Ich erfülle das selbst. Ich bin mächtig und mach das. Aber er tut's nicht. Aber die Brüder, das merken wir, die lässt die alte Schuld nicht los. Die hat sie die ganze Zeit gepackt. Und damit auch Gefühle von Angst, Scham und Misstrauen. Und im Übrigen, eins sollte klar sein, alle, die in dieser Familiengeschichte involviert sind, von Jakob angefangen, bis hin zu Josef und alles, was an Familiengliedern dazwischen ist, alle haben ihren Anteil an diesem Konflikt. Alle. Sowas passiert ja in den Familien. Da wird man schuldig aneinander und man singt vielleicht irgendwann den Schwamm drüber Blues. Man redet nicht mehr drüber, man denkt, es läuft sich doch irgendwie zurecht, aber es läuft sich nicht zurecht. Der Konflikt schwelt und das liegt dann wie eine Decke über der Familie oder auch über der Gemeinde. Denn dort gibt es genauso solche Schuldgeschichten. Überall, wo wir miteinander in Beziehung stehen. Schuldgeschichten in der Familie, auch in der Firma, im Beruf, in der Gemeinde, die niemals angeschaut, benannt und vergeben werden. Zurück zu Josef und seinen Brüdern und ihrer schuldbeladenen Geschichte. Man hätte ja seinerzeit vor 17 Jahren die Gelegenheit beim Schopfe packen können, sozusagen, als man so mit Josef zusammen mit der Familie auf der Terrasse saß, seiner Villa dort in Ägypten, und man fürstlich gespeist hat und am Ende hätte einer sagen können, was weiß ich, Juda oder wer auch immer, hör mal, Josef, das, was wir dir angetan haben, das war schlimm. Und wir möchten das gerne ausräumen. Wenn er sich zum Sprecher gemacht hätte, und sie miteinander ins Gespräch gekommen wären darüber und sie das benannt hätten. Und ganz zum Schluss dann hätte vielleicht Simeon eine Harfe genommen, die da in der Ecke gestanden hätte und sie hätten dann gemeinsam gesungen, wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder miteinander zusammenleben. Und alles wäre gut gewesen. Ja, das wäre die kurze, die heile, die fromme Version von der Versöhnung gewesen. Aber so war das nicht. Und so ist es ja meistens nicht. Bis heute hin nicht. Bei uns. Es kam, wie es kommen musste. Es kam zu der langen Version, die wir alle kennen, die ich euch eben vorgestellt habe. Die lange Version mit vorauslaufender 17-jähriger Distanz zueinander, mit Beziehungsbelastung, mit angstgesteuerten Begegnungen. Ich stelle mir das so vor, wie man denn so bei Geburtstagen und Hochzeiten beieinander war. da war immer, man hat Nähe gesucht, aber war immer so eine gefühlte Distanz da. Weil man wusste, es ist noch nicht ausgeräumt. Allerdings sollten wir eins nicht aus den Augen verlieren, und das ist ganz wichtig. Sie haben sich tatsächlich versöhnt. Sie haben sich versöhnt. Und danach war Friede. Eine gemeinsame Zukunft hat sich eröffnet, ein neues Miteinander. Die Beziehungskiste wurde sozusagen geschlossen. Feierabend. Aber wie konnte es dazu kommen? Es gibt konkrete Schritte der Veränderung, die gegangen wurden. Und die miteinander, dieses Wunder der Versöhnung. Und Leute, Versöhnung ist immer ein Wunder. Das ist für mich ein größeres Wunder. Ich sage, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber als wenn jemand ein Bein nachwächst. Ihr wisst selber, wie das manchmal ist. Da braucht nur ein Wort gesagt werden und du hast doch gesagt. Und dann geht die ganze Leier wieder von vorne los. Es vergeht viel Zeit, ja. 17 Jahre liegen zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder einerseits und ihrer Versöhnung andererseits. 17 lange Jahre, Haus an Haus, irgendwie Waffenstillstand, keine Klärung, bemühte Höflichkeit, 17 Jahre lang. Wenn sie zusammen waren, war da immer so ein großer rosa Elefant mitten im Raum und keiner hat darüber gesprochen. Manchmal muss Zeit vergehen. Das ist nämlich der erste Schritt. Veränderung braucht Zeit. Und es vergeht Zeit und manchmal braucht man da gar nicht, an diesem Stelle gar nicht viel zu tun. Es braucht manchmal Zeit, es braucht manchmal Abstand. Zeit muss vergehen, bis sich das Verfestigte wieder verflüssigt. Und dann gibt es einen Anlass, den haben wir eben gesehen. Ich habe Jakob schon rausgenommen, Jakob stirbt. Und das mit so einer Vaterfigur, der so prägend war für die ganze Familie, ja nicht nur die Familie, wir reden ja heute noch von ihm. Der hatte Prägung für die Heilsgeschichte, so eine Person, die übergeht man nicht einfach, die hat Wirkung, die hat friedensschaffende Wirkung. Und plötzlich ist sie weg. Und dann sitzen sie irgendwann da beim Kaffeetrinken am Tisch und die Gäste sind weg, der Streuselkuchen ist gegessen und die Brüder spüren, jetzt geht das so nicht weiter. Der alte Vater garantierte den Sicherheitsabstand und niemand wagte in seiner Gegenwart einen offenen Streit. Aber jetzt ist er weg. Was wird passieren? Und die Brüder rechnen mit dem Schlimmsten. Jetzt könnte sich Josef rächen. Wir müssen etwas unternehmen. Und noch einmal muss Jakob herhalten. Es wird ja mit keinem Wort gesagt, ob das wahr ist, was die Brüder da sagen. Sie können sich ja noch mal so gedachte Hilfe geholt haben, nicht? Nehmen wir noch mal den Vater und sagen, der wollte, dass du uns vergibst. Im Grunde ist auch ein Stück Feigheit dabei. Aber dennoch, sie sprechen es erstmal an, sie lassen es sagen, sie wagen noch nicht mal die direkte Begegnung und dann gehen sie selbst hin. Dann sagen sie, wir haben uns an dir versündigt. Sie stehen zu ihrer Schuld. Es gibt eine Zeit, die dann reif ist, wo man Dinge auf den Tisch bringen kann. Hoffentlich sind das nicht immer 17 Jahre. Sind die Dinge in deinem Schuldkonflikt, in deiner Schuldkonfliktgeschichte, die dir vielleicht im Augenblick wie ein Film vor Augen steht, schon reif für Versöhnung? Ist ja gut, dass Gott das nur weiß, was in unserem Herzen abgeht. Hörst du möglicherweise die Stimme des Geistes Gottes in dir, der dir leise, aber eindringlich zu verstehen gibt? Heute ist der Tag des Heils. Tu das. Also der erste Schritt der Veränderung, es vergeht Zeit. Der zweite Schritt der Veränderung, Josef durchbricht die Familienregeln. In der Systemik gibt es die Rede davon, dass es immer und es gibt hilfreiche Regeln für Familien, alle Systeme brauchen Regeln des Miteinanders. Und es gibt ausgesprochene Regeln, es gibt unausgesprochene Regeln. Ausgesprochene Regeln ist, dass die Kinder ihr Zimmer aufräumen, einmal in der Woche. Das war Regel bei der Haseborg und die lief nicht unbedingt von alleine, das könnt ihr mir glauben. Das musste durchgesetzt werden. Möglicherweise auch mit Druckmitteln. Solche Regeln muss es geben, um damit ein System nicht im Chaos endet. Das weiß jeder. Jede Familie hat andere Regeln und das ist auch gut so. Aber Regeln sind wichtig, wenn sie ausgesprochen und klar und gut und konsequent sind, alles gut. Aber dann gibt es auch die unausgesprochenen Regeln, die jeder so erfüllen muss. Die gibt es auch in der Gemeinde. Und spätestens, wenn dann einer dagegen verstoßen hat, wird er darauf angesprochen, du, das macht man aber hier nicht. Was? Und jetzt mal ganz erschrocken. Das gibt es in der Familie auch so. Wenn jemand von außen ins System reinkommt, solche unausgesprochenen Regeln. Und die gab es auch in der Familie von Jakob, ganz klar. Wie kommen eigentlich die Brüder auf die Idee, dass Josef ihn nach Jakobs Tod an die Gurgel will? Woher kommt diese Fantasie? Es war doch 17 Jahre lang friedlich, könnte man meinen. Er hat sie ernährt und beschützt, war doch alles gut. Er hat sie doch im Frieden gelassen. Aber wenn wir genau auf die Familiengeschichte schauen, dann sind da immer wieder Konflikte. Die Reihen, die gehen durch die ganzen Familien. Einerseits achtet man die Väter hoch. Der Respekt vor dem, der Familie vorsteht, ist gewaltig. Andererseits ist die Geschichte dieser Großfamilie eben eine Kette von Zerwürfnissen und Trennungen. Ein Muster nennt man das. Der Begründer der Sippe, Abraham, konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammenarbeiten. Sie haben sich getrennt. Und das Verhältnis von Vater Jakob zu seinem Bruder Esau war eine einzige Katastrophe. Lug und Betrug in der ganzen Geschichte. Man sagt ja heute, Esau hatte Sonnenhals. Lüge und Betrug und ständig diese dunklen Regeln in der Familie, er sprach das aus. Wir kennen das auch, die Regeln, mit dem rede ich nie wieder. So, Festlegung, mit dem rede ich nie wieder. Der ist für mich gestorben. Solche Dinge. Und wenn es hart auf hart kommt, wir geben keinen Millimeter nach. Das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Ihr könnt das stundenlang wiederholen. Ihr könnt selber ergänzen aus euren Erfahrungen. Familien haben solche Regeln. Ich kenne Familien, da entschuldigt man sich nicht. Das macht man nicht. Da wartet man dann drauf, bis dieser dunkle Nebel des Konflikts sich irgendwie verzogen hat und geht dann wieder zur Tagesordnung über. Ich kenne eine Familie, da hat der eine Sohn sich einmal gegen das Verhalten seiner Eltern abgegrenzt. Seitdem ist der Sohn Outcast. Man redet nicht mehr miteinander und man erwähnt ihn auch nicht mehr in der Familienkommunikation. Wow, denke ich mir, was läuft da ab? In Jakobs Familie hat der Onkel Esau ein einziges Mal die Regel gebrochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater zusammenhielt. Wenn Vater tot ist, dann bring ich Jakob um. Das hat er gesagt. Wenn die Beerdigung vorüber ist, dann erschlage ich meinen Bruder. Woher wissen also die Brüder Jakobs, wie Josef handeln wird? Aus der Familientradition, aus den Regeln, die es gab. Die hängen da oben. Und davor hatten sie Angst. So macht man das bei uns. Familienregeln können mächtig sein. So macht man das bei uns immer schon und immer wieder. Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern geben, weil Josef bereit ist, die Familienregel zu durchbrechen. Er durchbricht eine falsche, eine in der Systemik sagt man, eine dysfunktionale Regel. AD-Familienregel. Sie hat so viel Leid über uns gebracht. Ich höre damit auf. Ich bin der Punkt, ich bin der Mensch, der hier Schluss macht. Wisst ihr was? Genau dazu hat uns Jesus ermächtigt. Jeden einzelnen von uns. Du bist der Punkt, du bist der Mensch, der in der Lage ist, Nein zu sagen, eine Familienregel, eine Regel eines Systems zu brechen, die zerstörerisch ist, weil Jesus dich dazu befreit hat. Ich höre auf damit, sagt Josef. Das ist der zweite Schritt der Veränderung. Und der dritte Schritt? Schuld wird beim Namen genannt und eingestanden. Hier bei Josef und seinen Brüdern geht es richtig schmerzhaft zur Sache. Es kommt endlich auf den Tisch, was jahrelang unter der Decke war. Die Brüder reden nicht mehr drumherum, sie beschönigen nichts mehr. Sie nennen das, um im Lutherdeutsch zu sagen, Missetat und Sünde nennen sie es. Was ihr Konto belastet, Missetat und Sünde. Wir sind, sagen sie, Missetäter und Sünder. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben dich um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Kein Ja, aber. Punkt. Sie sagen nicht, ach Josef, war nicht so gemeint. Doch, es war so gemeint. Genau so war es gemeint. Sie entschuldigen sich nicht damit, dass sie sagen, es war nicht meine Absicht. Doch, es war ihre Absicht. Der Bruder muss weg. Sie stehen zu ihrer Bosheit. Wie heißt das im Alten Testament? Der Mensch ist böse von Jugend an. Hat das Potenzial zur Boshaftigkeit. Nein, er ist nicht ausschließlich böse, aber er hat dieses Potenzial zur Boshaftigkeit, das Menschen und Systeme, Familien und Gemeinden und Gesellschaften zerstört. Das haben wir alle in uns und wir brauchen Erlösung. Und was macht Josef? Josef bestätigt das Bekenntnis seiner Brüder. Er nennt das nochmal so. Er sagt, ihr gedachtet, es böse zu machen. Er bestätigt das. Aber, da kommen wir gleich noch zu. Es geht darum, offen über Böses zu sprechen, es nicht zu verdecken. Es gab in Südafrika nach dem Ende der Apartheid eine Wahrheitskommission, der Desmond Tutu vorgestanden hat, wo man genau das versucht hat. Einen Raum der Wahrheit zu schaffen, es benannt hat. Und er sagte, ich habe ein Interview mal mit ihm gehört, wo er sagte, es war kaum zu ertragen. Manches war sowas von böse. Man glaubt nicht, was Menschen sich an Folter ausdenken kann. Es ist so schrecklich. Und sie haben keine Rache geübt. Aber sie haben es aufgedeckt. Sie haben die Wahrheit aufgedeckt. Es ist klar, was hier passiert. Es wird reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was geschah. Das hat etwas Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. In der Missbrauchopferbehandlung hat man festgestellt, dass dort, wo der Täter offen seine Schuld zugibt vor dem Missbrauchten, es einen qualitativen Sprung im Heilungsprozess des Opfers geben kann. Nachweislich. Vergebung, beziehungsweise zunächst mal dazustehen, dass ich böse gehandelt habe, ist Voraussetzung dafür. Die Täter hier können endlich alle Entschuldigungen vor sich selber fahren lassen, die ihr Gewissen sowieso nicht geglaubt hat. Aber wir sind ja kreativ da drin, immer wieder neue Entschuldigungen zu finden. Bei ihnen reinigt sich damit etwas, dass sie dazu stehen können. Da löst sich eine schwere Last von ihrer Brust. Darum wird hier auch so viel geweint. Von Josef wird berichtet, dass er 7-mal wird berichtet, dass er geweint hat. Der Vizepräsident von Ägypten, das Versteinerte wird verflüssigt in Tränen, weil reiner Tisch gemacht wird. Und der vierte Schritt zur Veränderung ist, auch Josef ist ein anderer geworden. Erinnert ihr euch? Ich sagte, keiner in diesem Familiensystem ist unschuldig. Alle haben an diesem System mitgewirkt. Der eine mehr, der andere weniger. Aber alle haben Dreck am Stecken. Wie sagt Paulus? Da ist keiner, der gerecht ist. Niemand. Sondern wir haben alle gesündigt und brauchen alle der Vergebung Gottes. Auch Josef ist ein anderer geworden. Schauen wir nochmal Josef an. Denn Josef steuert nämlich Entscheidendes bei. Josef ist im Laufe der Jahre ein anderer geworden. Ich sagte, er war ein unausstehlicher, arroganter, lümmelhafter Teenager. Und er ist ein anderer geworden. Josef hat durch Tiefen und Höhen zu sich selbst und zu Gott gefunden. Wir erkennen grundlegende, tiefgreifende Veränderungen bei ihm. Am Anfang der Geschichte ist Josef ein von Vater verwöhnter, da beginnt ja die Schuldkette oder noch viel früher, ein sich um sich selbst drehender, selbstverliebter Mensch, der 11 Sterne sieht, die sich vor ihm verneigen. Und jetzt am Ende der Geschichte verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Sie knien im Staub, halbieren ihre Größe, verehren den mächtigen Bruder. Und ist Josef nun am Ziel seiner Träume? Gott sei Dank das nicht. Mit keinem Wort. Ich glaube, es ist ihm furchtbar. Es ist ihm furchtbar, das zu sehen, dass sein Traum sich verwirklicht, dass sie vor ihm knien, weil er ein anderer geworden ist. Josef ist nicht am Ziel seiner Träume, er will das nicht mehr, er braucht das nicht mehr. Warum nicht? Erstens, weil er zu der Identität herangereift ist, die Gott für ihn vorbereitet hat. Er hat, und nun komme ich zu diesen Bilderrahmen, die hier stehen, er hat seinem eigenen Leben einen neuen Rahmen gegeben. Er ist jetzt klar in der Identität. Das bin ich, Thomas der Haseborg. Für ihn, Josef, heißt das, ich bin Josef, geliebter Mensch von Gott, der diese Liebe ganz zentral im Leben erfahren hat. Ich bin ich. Und ich bin nicht mehr anfällig, nicht mehr abhängig von dem Knien anderer vor mir. Ich kann auf Augenhöhe Menschen begegnen, weil ich in Gott ruhe, weil ich meine Identität neutestamentlich in Jesus gefunden habe. Deswegen brauche ich das nicht mehr. Und zweitens hat er verstanden, dass er ein Mensch ist und Gott Gott ist und er eben nicht Gott ist. Und dass Menschen nur vor Gott anbetend niederknien sollen und dass Menschen andere Menschen nicht in die Knie zwingen sollten. wenn sie verstanden habt, dass sie Menschen sind und nur Menschen, wie wir alle Menschen sind. Josef musste einen langen Weg gehen, um Demut zu lernen. Nimm dich nicht so wichtig. Das war das Motto von Johannes dem 23. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Demut ist die Bedingung für Versöhnung. Sonst gibt es immer ein Gefälle. Sonst gucke ich immer von oben nach unten. Demut braucht Augenhöhe. Und vielleicht sogar noch, dass ich mich ein Stück kleiner mache, damit ich dem anderen ins Auge gucken kann. Aber das freiwillig. Nicht gezwungen. Demut ist die Bedingung für Versöhnung. Ich bin auch nur ein Mensch unter Gott. Josef hat es auf die harte Tour gelernt. In der Tiefe des ägyptischen Gefängnisses und dann auf der Höhe der Macht, ich bin nur ein Mensch. Das hat ihn verändert. Und seine Tränen, die machen das glaubhaft. Er weint nicht über sich selbst, sondern über all die Folgen der Schuld, die da entstanden sind und dass das jetzt endlich vorbei ist. Und das heilt auch die Beziehung zu seinen Brüdern. Sie können ihn plötzlich ernst nehmen. Ernst in seinem Angebot der Vergebung. Er muss sie nicht mehr besiegen, er muss nicht mehr über ihnen thronen. Versöhnung ist möglich, weil Josef sich verändert hat. Und jetzt ein letzter Schritt und dann sind wir zu Ende. Der fünfte Schritt der Veränderung heißt, im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Er ist versöhnt mit den Verletzungen der eigenen Geschichte. Daraus kann man allerdings keinen Kalenderspruch machen, so nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Das funktioniert nicht. Denn es heißt ja, Menschen wollen Böses, aber Gott gedenkt, Gutes zu machen. Also ist das Böse nicht mehr böse? Doch, nach wie vor, das ist so. Und es geht auch nicht um Vergessen, sondern um Vergeben. Das, was Josef hier sagt, kann er hier sagen. Das hätte er nicht sagen können unten in dem Brunnen, als er da unten saß, oder als er Sklave war, oder als er im Gefängnis gesessen hat, hat er das nicht sagen können. Aber jetzt, an diesem Punkt seiner Geschichte, kann er das sagen. Ich weiß noch, wie Jakob, ein Jude, den wir hier eingeladen hatten, der in Auschwitz gesessen hat, beziehungsweise nachher auch oder Amon Goeth gelitten hat, der hat ihm durchs Ohr geschossen und seinen Schäferhund auf ihn gehetzt. Der war die Güte in Person, weil er vergeben hatte. Das kann ich nicht fordern, aber das schafft die Gnade Gottes. Das schafft die Gnade Gottes. Er kann jetzt sagen, ja, ich sehe mein Leben unter der Führung Gottes. Er landete als Sklave in Ägypten, aber genau da hat Gott ihn gebraucht. Das erkennt er. Er konnte nur dort tun, was nötig war. Ein ganzes Land hat er in Zeiten des Hungers geführt und bewahrt. Und das ist der zweite Deutungsrahmen, ein wenig größer. Im Systemischen spricht man von Holons, also von immer ein Stück größeren Zusammenhängen. Und das nächste Holon wäre, wenn man von diesem kleinen Rahmen des Lebens von Josef ausgeht, ist das jetzt die Familie. Da ist er mit drin, die ganze Familie. Plötzlich erkennt er, seine eigene Familie fand in Hilfe in bitterer Not, weil Gott ihn dahingesetzt hat. Weil er diesen langen Weg in diese Tiefe antrat. Deswegen hatte die Familie gut davon. Und es gibt einen dritten Deutungsrahmen. Und ich habe extra den von meiner Tante genommen. Da ist eigentlich normalerweise ein Bild drin, Jesus mit seinen Jüngern, die so durchs Kornfeld gehen und die Ehren abreisen, ihr kennt das. Aber ich habe es einfach mal rausgenommen und mit Goldrahmen. Das ist der Rahmen der Heilsgeschichte Gottes. Das ist das nächste Holon, in das hier Josef sein Leben und das, was geschehen ist, einordnet. Plötzlich kriegt es einen Sinn. In der Therapie sagt man, ich hatte das ja schon mal als Bild, spricht man von Reframing. Ich gebe meinem Leben und all dem, was an Leid passiert ist, ich gebe ihm einen neuen Deutungsrahmen. Nein, das kann keiner verordnen. Dazu kann dich Jesus nur befreien. Stellt euch vor, euer Leben hat einen größeren Sinn im Gesamtrahmen der Heilsgeschichte als nur für euer eigenes Leben. Ist das nicht toll? Die Wirkung eines Josefs hat bis heute Nachwirkung. Stell dir vor, dein Leben hat Nachwirkung. Das Heil in deinem Leben, was du empfangen hast, hat Nachwirkung auf andere Generationen. Und jetzt ordne deine Verletzung, all das, was schlimm war in deinem Leben. Wisch es nicht weg. Böse ist böse. Aber Gott kann Gutes draus machen. Okay? Fünf Schritte waren es. Zeit muss vergehen, Familienregeln, böse Familienregeln müssen außer Kraft gesetzt werden, Schuld muss beim Namen genannt werden, das war das dritte, Menschen werden innerlich verändert, Josef hat sich verändert, das war das vierte und fünftens, im Rückblick kann manchmal Gottes Handschrift erkennbar werden, auch in deinem Leben. Und das alles ist ein Wunder. Das ist nicht leicht. Auch das anzugucken ist nicht leicht. Aber wo Gott zum Zuge kommt, wo Jesus regiert, da kann es passieren. Die Brüder bitten wörtlich, trag doch diese Sünde, trag doch diese Bosheit. Trag sie. Sie wagen nicht von Vergebung zu sprechen, nur vom Tragen. Sie tragen. Tragen heißt, ertrage uns mit dieser Last. Wir müssen mit unserer gemeinsamen Geschichte leben. Wir müssen mit der Schuld leben, aber trag sie doch, damit wir mit der Schuld leben können. Weiter geht es hier nicht. Aber bei Jesus geht es weiter. Bei Jesus geht es weiter. An Jesus, an dem sich alle bösen Pläne dieser Welt ausgetobt haben, wird Frieden gemacht. Wie heißt es im Epheserbrief? Jesus ist der Friede, denn er hat Frieden gemacht, indem er alle Sünde, alle Feindschaft unter den Menschen am Kreuz getötet hat und Versöhnung geschaffen hat durch sein Blut. Das ist die Wirklichkeit, aus der wir leben. Das ist die innerste Kraft für die, die sich nach Versöhnung sehnen. Es befreit uns dazu, das zu tun, was er uns aufträgt. Jesus sagt im Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Dazu sind wir befreit durch Jesus. Was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Welche dysfunktionalen Familienregeln, Gemeinderegeln kannst du brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Wofür bist du bereit, weil du dein Leben neu im Licht Gottes sehen lernst? Lasst uns einen Augenblick still sein. Im stillen Gebet, bitte nicht laut beten, vor Gott sein. Ich schließe dann das Gebet ab. Jesus, du hast alles getan, dass Vergebung möglich ist. Danke, dass du am Kreuz alle Feindschaft getötet hast durch deinen Tod. Danke, Vater, dass du Jesus auferweckt hast und uns die Hoffnung gibst, dass du heute lebendig durch deinen Geist das Gleiche in uns wirken kannst. Dass wir Feindschaft töten können, sie ausräumen können und unter deiner Leitung, unter der Kraft deines Geistes neu beginnen können. Und du hast uns vorhin in dem prophetischen Wort gesagt, dass wir es nicht selber versuchen sollen, aber was wir tun können, Herr, ist unser Herz aufmachen, uns innerlich zu öffnen, damit du das in uns wirkst. Herr, du weißt jetzt, was du in jedem Einzelnen von uns angeregt, bewegt hast, was zu klären ist. Ich bitte dich, dass du den Mut gibst, diesen Schritt ins Heil zu tun, die Kraft gibst, es umzusetzen. Schenk Gelegenheiten, wo wir wissen, das ist jetzt etwas, was du geschaffen hast, um Versöhnung und Vergebung zu leben. Wir vertrauen dir, dass du das mit uns auf die Reihe kriegst. Danke dafür. Amen. Ja, Jesus, so ist Versöhnung. Wenn wir dich anschauen, dann wissen wir, wie vergeben und verzeihen ist. Das wollen wir empfangen. Und Herr, wenn wir das unser Vater miteinander beten, was du uns gelehrt hast, dann schauen wir auch ganz bewusst auf diese Bitte der Vergebung und bringen das, was du uns klar gemacht hast, hinein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Eine gesegnete Woche.